Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schirm Podcast. Vom 28. bis 30. März wird die Schirn selbst zum Teil des Kunstwerkes, wenn auch eines Flüchtigen. Im Rahmen von Body and Building, Two Evenings, Two Days of Performance, werden die sonst geschlossenen Fenster der 140 Meter langen Ausstellungsgalerie geöffnet und der lichtdurchflutete Raum wird von 14 Performance-Künstlern und Künstlerinnen bespielt. Sie reagieren auf die Architektur der Schirn und den Raum, konfrontieren und strukturieren ihn. Dieser fast letzte Akt vor dem Umzug der Schirn in ihr temporäres Quartier in Frankfurt-Bockenheim ist eine Art körperliche Aneignung des Schirngebäudes, bevor es in den kommenden 2 Jahren energetisch saniert wird. In dieser Folge blicken wir auf die Geschichte der Performance-Kunst und beschäftigen uns mit der Wahrnehmung und dem Erleben von Performances in Zeiten ständiger Ablenkung und rapide schrinkender Aufmerksamkeitsspannen. Mein Name ist Marthe Lisson. Ich schalte mein Handy jetzt aus, denn es geht los. Der Titel der Ausstellung Body and Building, Two Evenings, Two Days of Performance, ist zum einen eine Anspielung auf die Ausstellung Performances, Four Evenings, Four Days, die 1976 im Whitney Museum of American Art in New York ausgerichtet wurde. Von Marcia Tucker kuratiert, war sie die erste institutionelle Ausstellung von Performance-Kunst. Die Betonung auf den Körper im Titel geht indes auf das Symposium Articulate Muscle, The Male Body in Art zurück, das zeitgleich zur Whitney Museum Ausstellung stattfand. Es muss etwas skurril gewesen sein. Damals wurden 3 Mr. Universe Bodybuilder, 3 lebende Kunstobjekte, wenn man so will, einem Panel aus Kunsthistorikern präsentiert, die dann über Muskelmänner in der Antike, Kunstgeschichte, Literatur und Religion diskutierten, ohne, wie es in der Sports Illustrated kommentiert wurde, die Bodybuilder vor ihnen mit nur einem Wort zu würdigen. Einer dieser Mr. Universes war übrigens niemand Geringeres als Arnold Schwarzenegger. Ob es in der Schirn auch eine Bodybuilding-Einlage geben wird? In der Tat. In der Hauptsache geht es bei der Performance-Ausstellung aber um den Body und das Building und deren Verhältnis zueinander. Zu sehen sind insgesamt 14 Live-Performances sowie eine Sektion mit 10 Videoarbeiten der internationalen Performance-Szene. Zentrales Thema der 2 Abende und 2 Tage ist die Auseinandersetzung mit den Konventionen der Kunstausstellung. Welche Erwartungen gibt es an den institutionellen Rahmen? Wie können sich Institutionen und KünstlerInnen dem Publikum öffnen und wie verhält sich das Publikum eigentlich im Kunstraum? Fragen, die von Anfang an in der Performance-Kunst ausgehandelt wurden, aber heute durch neue Technologien und ein verändertes gesellschaftliches Verhalten wieder neu verhandelt werden müssen. Diese Auseinandersetzung wollen wir auch hier im Podcast nachspüren. Doch zunächst einige Sätze über den Beginn der Performance-Kunst. Die Anfänge der Performance-Kunst liegen in den USA der 1960er und 70er Jahre. Beeinflusst von Dada, den Surrealistinnen und der Konzeptkunst hinterfragten Performance-KünstlerInnen wie Yoko Ono oder Carolee Schneemann traditionelle Formen der Kunst und lösten bis dahin konventionelle Verhältnisse zwischen BetrachterInnen, Kunstwerk und KünstlerInnen auf. Sie richteten sich unter anderem gegen die Auffassung, dass Kunst nur relevant sei, wenn sie ein dauerhaft existierendes und verkäufliches Objekt sei. Die Performance ist das Gegenteil: vergänglich, situations- und handlungsbezogen. Nicht das Resultat zählt, sondern der Prozess der Performance. Die Bewegungen und Handlungen sind das Kunstwerk, der Körper das Medium. Der künstlerische Akt und das Leben sind eins, genauso wie die KünstlerInnen und ihr Werk. Die Verhältnisse zwischen BetrachterInnen und Kunstwerk bzw. KünstlerInnen wurden grundlegend neu gedacht. Nicht selten sind BetrachterInnen selbst Teil der Performance und somit Teil des Kunstwerkes. Das Kunstwerk ist das Zusammenspiel von Körper, Bewegung, Zeit, Ort und Publikum. Es ist nicht mehr statisch und leblos, sondern lebendig, in Bewegung, Energie im Raum, die im Austausch mit der Energie des Publikums steht oder von ihr abhängig ist. Die Performancekunst lebt von der physischen und psychologischen Spannung zwischen KünstlerInnen und BetrachterInnen, was der Betrachtung von Kunst eine neue Intensität verleiht. Die Performance ist unvermittelt und erzwingt geradezu die Auseinandersetzung mit einem realen Menschen und dessen emotionalen und körperlichen Erfahrungen. Denn der Körper, der sich vor einem bewegt, empfindet, atmet, hat Bedürfnisse, verspürt Schmerz, Erschöpfung, Scham und Angst. Wie seine BetrachterInnen auch. Und so bietet die Performance Möglichkeiten der Identifikation mit dem Kunstwerk, wie es Gemälde und Skulptur vorher nicht vermocht haben. Gerade weil die Performance im Zusammenspiel von Menschen entsteht, ist das Risiko ein essentieller Bestandteil von ihr. Nicht selten ist sie ein Vertrauenstest zwischen KünstlerInnen und BetrachterInnen, ein Neuverhandeln der jeweiligen Rollen im Umgang miteinander. You can be my Yoko Ono. You can follow me wherever I go. Be my Yoko Ono. Be my Yoko. Eine der ersten, die ihr Publikum in ihre Performances einbezog, war Yoko Ono. Deren große Retrospektive Half a Wind Show, die Schirn 2013 zeigte. 1964 führte Yoko Ono in Kyoto zum ersten Mal Cut Piece auf. Sie kniete auf einer Bühne, bewegungslos und still, einen schwarzen Anzug tragend, neben ihr lag eine Schere. Das Publikum war eingeladen, nach Belieben ihren Anzug zu zerschneiden und das abgeschnittene Stück Stoff zu behalten. Die Performance dauerte so lange, wie Ono es wollte. Nicht nur das Vertrauen wurde getestet, die Rollen von BetrachterInnen und Kunstwerk wurden umgekehrt. Ono, Künstlerin und zeitgleich Kunstwerk, war statisch. Das Publikum musste zu ihr auf die Bühne kommen. Das Publikum war für die Handlung verantwortlich und somit für seine eigene Erfahrung. Cut Piece ist aber noch viel mehr. Ein Symbol der Gewalt an Frauen und gleichzeitig ein Symbol der Verletzlichkeit von Frauen in einer unterdrückenden Gesellschaft. Oft zeigen oder ermutigen Performances das Verhalten, was sie kritisieren. Marina Abramović ging 1973 in Neapel ähnlich vor. In ihrer Performance Rhythm Zero lud sie das Publikum ein, nach Belieben Objekte an ihr anzuwenden. 72 Objekte wurden auf einem Tisch zur Verfügung gestellt, darunter eine Rose, eine Feder, Parfüm, Honig, Brot, ein Skalpell, eine Schere, Nägel und eine geladene Pistole. Abramović stand reglos, machte sich zum Objekt und lieferte sich den Handlungen und der Verantwortung des Publikums vollends aus. Die Performance fing um 8 Uhr abends an und dauerte bis 2 Uhr nachts. An diesem Punkt war sie nackt, man hatte ihr in die Haut geritzt, Blut aus einer kleinen Wunde am Hals gesogen und die geladene Pistole in ihre eigene Hand und an ihre Schläfe gelegt. Als sie nach 6 Stunden die Performance beendete, lief das Publikum vor ihr weg, aus Angst vor der Konfrontation. Wie Ono provozierte Abramović Verhalten und Handlungen des Publikums, die sie gleichzeitig mit der Performance kritisierte. Beide Künstlerinnen stellten nicht nur sich selbst zur Schau, sondern vor allem ihr Publikum. Die Performancekunst ist eine der wenigen Kunstströmungen, die von Frauen maßgeblich mitbegründet wurde. Ono und Abramović, Anna Maria Maiolino, Carolee Schneemann, Hannah Wilke oder Vali Export hinterfragten und kritisierten mit Hilfe ihres Körpers soziale Normen und gesellschaftliche Spannungen. Es überrascht nicht, dass die Performancekunst eine wichtige Rolle in der Frauenbewegung der 1970er Jahre spielen sollte. One, two, three,
four. Gestern Nacht hab ich geträumt. Ich hätte mein Smartphone verschluckt.
Springen wir in die 2000er Jahre. Im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends kam ein Objekt auf den Markt, das unsere Wahrnehmung und unser Verhältnis zur Welt und somit auch zur Kunst grundlegend verändern sollte. 2007 wurde das iPhone eingeführt, das die Ära des Smartphones einleitete. Seither nehmen wir das Internet und die sozialen Medien mit in die Ausstellung und die Performancekunst muss erneut die Verhältnisse zwischen KünstlerInnen, Kunstwerk und BetrachterInnen verhandeln, unter Einbeziehung einer neuen Instanz, der Online-Öffentlichkeit. Wie sich unsere Wahrnehmung von Kunst verändert hat, darüber hat die Kunsthistorikerin und Kritikerin Claire Bishop geschrieben in ihrem Buch Disordered Attention – How We Look at Art and Performance Today, erschienen 2024 im Verlag Verso. Wenn wir heutzutage in eine Ausstellung gehen, kommen wir selten alleine. Wir bringen eine mobile Öffentlichkeit mit, unsere digitale Verlängerung. Wir machen Bilder und Videos von Kunstwerken und teilen sie noch, während wir vor ihnen stehen, in den sozialen Medien. Unsere Freundinnen sind live dabei. Wir schauen an und gleichzeitig texten wir, checken E-Mails, googeln den Lebenslauf der vor uns performenden KünstlerInnen, machen Fotos und teilen diese auf Instagram. Bishop nennt dies Hybrid Spectatorship, eine hybride Zuschauerschaft, die sie als ein konstantes Oszillieren zwischen im Raum zuschauen und online sein beschreibt. Kritik wird häufig an den BetrachterInnen geäußert. Die Erwartung ist immer noch, dass wir kontemplativ vor einem Kunstwerk stehen, ohne nach links oder rechts zu sehen. Was aber, wenn das Googlen, Texten und Fotografieren tatsächlich hilft, das Kunstwerk oder die Performance besser zu verstehen? Bishop erinnert uns daran, dass diese uneingeschränkte Aufmerksamkeit ein recht junges Phänomen ist. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein waren etwa Theateraufführungen Möglichkeiten, sich auszutauschen, man trank und aß, bewegte sich vor der Bühne und nebenbei schaute man sich die Aufführung an, ohne den Faden zu verlieren. Unterscheidet sich jener hybride Zuschaumodus von unserem heutigen? Und wird die heutige hybride Zuschauerschaft nicht auch von den Museen befördert? Wandtexte verbergen sich hinter QR-Codes und Institutionen kreieren eigene Hashtags und ermutigen das Teilen von Ausstellungsbildern online. Von außen lässt sich kaum beurteilen, welches Fotografieren dem Verständnis von Kunst dient und welches stattdessen eines der bekannten Datenmonster füttert. Denn Realität ist auch, dass Ausstellungen immer mehr als Fundus dienen, einen ästhetisch glatten Instagram-Account zu kuratieren. Rein in die Ausstellung, Foto machen, posten, rausgehen. Bishop schreibt, "The exhibition has become just an ephemeral moment en route to its afterlife, if not its real life, as an online JPEG." Die Ausstellung als flüchtiger Moment auf dem Weg zu ihrem Nachleben oder sogar ihrem wahren Leben als online JPEG. BetrachterInnen haben also eine durch und durch hybride Rolle eingenommen. Sie dokumentieren und archivieren, sind kostenlose Marketing- und Kommunikationskanäle für die KünstlerInnen, Galerien und Museen. Nur die Qualität dieses Outputs lässt sich nicht kontrollieren. Ausstellungshäuser und KünstlerInnen haben bereits auf unser verändertes Verhalten reagiert. Ausstellungen werden heller ausgeleuchtet, Kunstwerke so positioniert, dass fotogene Perspektiven entstehen. Es werden Ausstellungen organisiert mit KünstlerInnen, die fotogene Werke oder immersive Installationen schaffen. Performance-KünstlerInnen stimmen ihre Kleidung und Utensilien farblich mit dem Raum ab. Nicht nur die BetrachterInnen wollen Instagrammability. Wenn Ende März eine Gruppe Performance-KünstlerInnen die Schirme spielt, werden auch sie diese neue, verlängerte Öffentlichkeit aushandeln müssen. Aber auch wir, BetrachterInnen, können dies tun. Nicht für die KünstlerInnen, sondern für uns selbst. Wir können uns fragen und bewusst machen, in welchem Verhältnis wir zu ihrer Performance stehen wollen. Wem oder was wollen wir unsere Aufmerksamkeit schenken? Wie wollen wir Kunst wahrnehmen? Es ist keine Frage, ob das hybride Zuschauen moralisch richtig oder falsch ist. Es ist längst da und kann die Auseinandersetzung mit statischer Kunst sicherlich fördern. Doch funktioniert sie auch für Performance? Eine Kunstform, die ständig in Bewegung ist? schauen wir einen Moment nicht hin, haben wir einen Teil verpasst. Es ist dann wie ein Gespräch, dem wir nur hin und wieder folgen. Wie schon gesagt, Performancekunst ist eine höchst physische und psychologische Angelegenheit. Körper bewegen sich im Raum, sind Energie und strömen diese aus. Auch wir BetrachterInnen sind Energie allein durch unsere Anwesenheit. Es ist ein Austausch und wir können uns fragen, was wir den KünstlerInnen zurückgeben wollen. Geteilte oder ungeteilte Aufmerksamkeit? Geteilte oder ungeteilte Energie? Sicherlich haben sich viele KünstlerInnen an den Anblick ihres Publikums hinter Bildschirmen gewöhnt. Auch Bishop verurteilt dieses hybride Zuschauen nicht und sieht in ihm nicht die Auflösung unserer Aufmerksamkeit, sondern eine Art Anknüpfen an den Sociable Spectatorship, das gesellige Zuschauen, das bis ins 19. Jahrhundert der Standard war. Trotzdem fragen wir uns, ob das Verhältnis zwischen ZuschauerInnen und KünstlerInnen nicht ein intensiveres oder, wer das nicht möchte, ein interessanteres wäre, wenn es unvermittelt bliebe, wenn das Handy uns ZuschauerInnen nicht anonymisieren, unsere Gesichter und unsere Mimik nicht verdecken würden. Ist Kunst nicht vor allem ein Erfahren im Moment? Das war eine weitere Folge des Schirm Podcast. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und wir konnten euch interessante Gedankenanstöße liefern. Nicht nur für die nächste Performance, vielleicht auch für euer Verhältnis zur Kunst allgemein oder sogar zur Welt. Bis zum nächsten Mal.